Willkommen zurück bei Solo in Place. Schön, dass ihr auch wieder eingeschaltet habt zu dieser Fortsetzung von dem Interview mit Tropf. Letzte Woche gab es Teil 1. Wer den noch nicht gehört hat, der kann das jetzt nachholen. In der ersten Folge ging es unter anderem um Tropfs Werdegang, wie er zum Produzenten und Live-Mischer wurde. Es ging um das kontinuierliche Lernen bis heute, Equipment-Vorlieben und der Sound-Competition auf Festivals. Aber jetzt viel Spaß mit der Fortsetzung, Teil 2. Okay, kommen wir mal weiter. Diese Live-Umsetzung haben wir eigentlich schon mal so ein bisschen angerissen. Tritt da dann natürlich immer auch so die Frage auf, da du ja sowohl im Studio als auch live irgendwie einfach viel machst, findest du, dass das unterschiedliche Dinge sind, beziehungsweise wie unterschiedlich fasst du die Signale live an? Oder versuchst du das schon ähnlich zu machen, auch wie im Studio?
Oh, gute Frage. Ich fasse die Signale live, glaube ich, weniger an, oder also sagen wir so, für mich, wenn das Drumset einmal steht live, dann mische ich das jetzt von Song zu Song nicht groß anders.
Mhm, ja.
So, das mache ich im Studio aber 100%.
Okay.
Das heißt, das ist schon mal ein Unterschied. Ansonsten ist die Herangehensweise, also wenn wir jetzt mal Drums nehmen, relativ ähnlich. Ich schicke alle meine Bassdrum-Mikros, wie viel es denn auch immer sein mögen, meistens drei, ne, in, out, sub, in einen gemeinsamen Bus und komprimiere die zusammen, Snare, genau dasselbe. Im Studio mache ich dann noch eine Tom-Gruppe und eine Overhead-Gruppe und schicke das dann alles zusammen in eine Drum-Gruppe und schiebe da dann nochmal eine Parallelkompression dazu. So, im Live spare ich mir die Tom-Gruppe. Wobei ich da jetzt auch schon drüber nachgedacht habe, warum eigentlich? Warum nicht auch eine Tom-Gruppe machen? Das würde ich auf jeden Fall dann zur nächsten Saison vielleicht sogar mal ausprobieren. So, das habe ich mir bisher gespart und Overheads dann extra zu machen. So, das war mir dann so ein bisschen zu viel. Aber prinzipiell ist es doch relativ ähnlich, aber im Studio natürlich sehr viel mehr mit dem Skalpell. Ne? Sehr, sehr, sehr viel feiner und live eher ein bisschen grobschlächtiger. Also breitere Q-Faktoren, ne, so meine ich nur. So vielleicht nicht ganz so viele Bänder im EQ, weil im Studio kann man immer mal gucken, zerfaser ich mir da gerade das Signal oder nicht. Und live bin ich da ein bisschen grobschlächtiger und versuche das zu vermeiden, dass ich mir da irgendwie Phasenscheiße reinhole mit zu spitzbandigen und zu vielen EQs und so. Und auch eben zu nicht zu doll zu komprimieren, um eben eventuelle Feedbacks oder so zu verhindern. Ne? Also bei Vocals oder so, ne, da muss man ja dann schon gucken, was macht man gerade bei Chören oder so. Hole ich mir da durch zu viel Kompression zu viel Bühnenmüll wieder hoch.
Ja,
die habe ich natürlich im Studio alle super clean und dann kann ich sie komprimieren, wie ich möchte. So, aber die Herangehensweise ist doch sehr ähnlich.
Sagen wir, es gibt eine neue Tour, neues Songmaterial und so und du trappst das oder es wird geprobt und so. Wenn du quasi was neu aufsetzt oder neue Songs anlegst und so, gibt es da irgendwie ein so ein Ding, worauf du dann immer besonders achtest und Wert legst, also wo du deinen Mix drumherum aufbaust oder so ein Mindset, was dir beim Aufsetzen von so einem Sound irgendwie am wichtigsten ist?
Wenn's um das File geht, ist mir Workflow sehr wichtig. So, also dass ich quasi, ich mache mir vorher sehr viel Gedanken darüber, auf was will ich direkten Zugriff haben. Ne? Also so was, wie baue ich mir meine Ebenen auf dem Pult auf? Und ich habe dann immer, eigentlich stehe ich dann, wenn irgendwann alles Chico ist und ich happy bin, stehe ich fast nur noch auf der rechten Seite vor meinen Gruppen und fahre damit die Show und fahre darüber auch über die Sends meine Effekte aus den Gruppen heraus und nicht aus den Einzelkanälen heraus. Und dann habe ich da so eine Ebene, wo ich quasi auf alles Zugriff habe. Und wenn ich dann nochmal an ein Einzelsignal ran muss, dann gehe ich auf die linke Ebene und hole mir das da hoch und mach so. Das kommt natürlich auch immer wieder vor. Aber das ist erstmal so mein Ding, so wie setze ich mir das auf, dass ich wirklich intuitiv mischen kann und dass ich nicht immer nachdenken muss, oh scheiße, wo ist jetzt was? So, oh, jetzt muss ich mich hier auf den dritten Layer runtersteppen und da hin und dann kann ich erst und dann ist schon vorbei. So, das ist da irgendwie mein Mindset. Und wenn es um Songs geht, dann ist es immer, Ich fange immer mit Drums an. Und baue dann alles dazu. So.
Eine Frage von Krivü. Was ist dein Geheimnis, so druckvollen, aufgeräumten Sound zu machen? Und dazu eigentlich ganz passend von Luis. Er meinte, dass sich dein Live-Sound auch immer durch besonders tighten Bass auszeichnen. Wie geht das? Hast du da eine bestimmte Gewürzmischung?
Ja, habe ich. Ali Busse am Bass. Nein. Ich mache ja auch andere Bands. Und bei Jan habe ich das riesengroße Glück, dass wir jetzt immer ein System auch dabei haben. Louis, ne? Also um einen tighten Bass zu kriegen, ist es ja wirklich sehr, sehr wichtig, wie misst man die Anlage ein, wie breit zieht man das Bassarray auf oder wie tight lässt man das. Diese blöde Entscheidung zwischen, oh, ich will den tighten Sound am FOH haben und dafür ist es vielleicht an den Seiten ein bisschen weniger Bass oder ziehe ich das so auf, dass alle Bass haben, aber dafür ist er ein bisschen schwammiger. Damit beschäftigen wir uns sehr viel über den Nachmittag und versuchen das so tight wie möglich hinzukriegen.
Also quasi so ein Kompromiss zwischen Verteilung und Impuls quasi auch zu haben und Tonalität.
Genau. Dann natürlich auch, um Bass tight zu kriegen, heutzutage die Bässe können runter bis wohin du willst. So, ne? Und je nach Musikrichtung ist das wichtig. Und auch da der Luxus mit einem Systema dabei. Wir haben inzwischen den Low-Cut machen wir bei manchen Songs auf, der auf dem Gesamtmix ist sozusagen. Mhm. Ne? Und bei manchen Songs ziehen wir den dann ein bisschen hoch oder schalten ihn ein, weil je mehr du unten rum zulässt, desto schwammiger wird es auch manchmal oder suppiger. Ne? Mhm. So, dann je tiefer die Wellen werden, desto langsamer reisen sie. Damit spielen wir sehr viel. Also wie viel Bass brauche ich wirklich?
Ja. Das setzt ihr musikalisch dann ein, quasi, ne? Also das.
Genau.
Auch mal zu einer Hook oder sowas? Passiert das innerhalb von Songs?
Ja, das passiert innerhalb von Songs auch. Also nach und nach wird es mehr. Und natürlich funktioniert das auch nicht immer so, aber wir haben da schon so Momente in der Show, wo es ist, okay, jetzt mach auf, ne? Jetzt lass. Mhm. So wie zum Beispiel der Moment, den ich vorhin hatte, mit in dem Brave-Part, so, da kommt eine Bassline rein, da ist halt ganz klar, okay, gib ihm. So. Und dann hast du aber einen funky Song, der gar nicht auch von der Lage so tief ist, damit es da nicht so rumwummert, da wird es dann so ein bisschen enger gezogen. Genau, da spielt man dann mit dem Low-Cut tatsächlich als musikalisches Element. So.
Ja, geil. Ja. Das
und
Side-Chaining. Kurze Nachfrage dazu. Passiert das am Systemcontroller oder machst du das im Pult?
Nee, das macht der Systemer. Wir stehen immer nebeneinander. Wir bilden immer bei Jan eine schöne, wir stellen uns immer alle nebeneinander. Bertil, dann ich und dann Louis stehen im FOH alle nebeneinander und arbeiten zusammen am bestmöglichen Show-Erlebnis.
Ja, geil. Aber es ist auch schön, wenn man dann so eine musikalische Connection zum System hat. Das sind ja oft auch sehr technische, physikverliebte Nerds, zum Glück.
Absolut, fange ich auch immer an mit System, Entschuldigung, ich rede nie in Frequenzen. Ich sage nie, das ist mir jetzt bei, 125 Hertz zu viel, sondern ich sage, die linke Rhodes-Hand, ne, oder das Floor-Tom, da brauchen wir noch mehr, weißt du, weil ich will nie mir anmaßen zu sagen, ich weiß genau, was ich jetzt will. Ich weiß genau, du musst bei 125 Hertz bei einem Q-Faktor bla 2,5 dB ziehen, dann ist geil, sondern ich sage, da stört mich was. Mir ist die Bassdrum zu prollig. Das bedeutet meistens zu viel Sub. Ne? Und die puncht nicht hier, sondern die flattert unterm Fuß oder so. Ich rede meistens in solchen Begriffen, weil ich gemerkt habe, dann nähert man sich schneller einem Geschmack an, als wenn man über Frequenzen spricht.
Voll. Ist aber eben auch wichtig, dass auf der anderen Seite das auch verstanden wird. Ne? Also, dass man da irgendwie eine Sprache spricht und dann das dann technisch, musikalisch, wie auch immer, halt so umsetzen zu können. Und ja, diese Verbindung finde ich auch total wichtig, dass man da halt eine Sprache spricht. So.
Ja.
Genau, sorry, aber ich hatte dich da auch unterbrochen. Du meintest noch was mit Sidechaining. Finde ich auch gut.
Genau, also Bass zum Beispiel, Sidechain-Kompressor mit der Bassdrum, gar nicht viel, nur ein bisschen, aber dass die Bassdrum immer durchkommt und dass dann für ein paar Millisekunden der Bass mal Platz macht. Sowas hilft natürlich auch für einen tighten Bassbereich auf jeden Fall.
Ja, voll. Wir hatten ja auch letzte Folge, glaube ich, vielleicht sogar, nee, vorletzte Folge war das mit Mu. Weiß nicht, ob du das gehört hattest, aber so ein bisschen dieses Alignment, wenn du jetzt 3 Kick-Mikros hast, ziehst du dir die dann irgendwie auch wirklich zusammen auf eine Zeit irgendwie, ne? Oder hast du ein Mikro, was dann eher für eine Tech da ist und teilst du das in Frequenzbereiche auf? Oder scheißt du auf alles?
Ich scheiß auf alles, sowieso immer. Nein. Ich höre mir alles an und ich probiere alles aus. Aber also live, muss ich sagen, jetzt beim Sam TV Unplugged hatten wir, glaube ich, auch einen Subkick live mit dabei. Da verzichte ich inzwischen bei Jan drauf. Da benutze ich fast nur noch das Out-Mikro, also Beta 52 im Loch. So, das reicht mir als Signal. Manchmal stütze ich das mit der Grenzfläche drin, wenn ich irgendwie mehr Attack haben will. Da teile ich es dann so ein bisschen nach Frequenzen auf. Da hole ich mir dann vielleicht mehr Attack über die Grenzfläche innen und den Bauch und die Fatness über draußen. Ich mache das meistens mit Abständen von den Mikrofonen und gar nicht mit Time Alignment hinterher, mit sowas wie In-Phase oder so arbeite ich relativ wenig. Das ist aber auch, keine Ahnung, vielleicht eine Bequemlichkeitssache. Wenn man da die Zeit und die Muße hat, dann kann man da unglaubliche Ergebnisse erzielen. Das merke ich ja im Studio. Live ist mir das meistens, fehlt einem, entweder fehlt mir da die Zeit oder es ist mir zu müßig oder so. Und meine Lieblings-Drum-Sounds kommen auch aus den 70ern. Also sowas wie Sly Stone ist einer, so den Drum-Sound finde ich so, das ist das Nonplusultra. Die hatten auch alle diese Möglichkeiten nicht und haben mit Mikrofonabständen gearbeitet und auch damit gearbeitet, wenn was ausgelöscht wird durch Phasing, ist das ja nicht unbedingt was Schlechtes. Weißt du, wie ich meine? Also manchmal möchte man
die richtigen Frequenzen ausgelöscht werden.
Genau, dann ist das ja auch cool. Ja. Also, oder sich addieren oder wie auch immer. Also ich finde mit Mikrofon, ich arbeite da oldschool-mäßig mit Mikrofonabständen, aber das liegt vielleicht auch einfach nur daran, dass ich nächstes Jahr 50 werde.
Ich würde sagen, der Erfolg gibt dir recht. So, ne? Und es war auch da so ein bisschen dann die Konklusion, naja, man hört sich das dann vielleicht mal an. Also er hatte da dieses, wie heißt es jetzt noch? Align. Ich glaube, das heißt einfach Align 2 und hat sich das da dann messen lassen, hat es ins Pult übertragen und sich das dann angehört, ob er das besser fand oder nicht. Ich habe das irgendwie auch mal ausprobiert. Entweder ich bin zu blöd, ich habe es nicht so ganz geschnallt, ob das jetzt richtig ist oder nicht, weil das, was ich mir quasi aus der Wellenform rausgemessen habe, keine Ahnung, das ist dann ja auch immer die Frage, nehme ich jetzt den Attack oder nach der ersten Halbwelle oder so, wo messe ich überhaupt sowas?
Genau.
Weil so eine Subkick ist natürlich träger als eine Grenzfläche, also da den Attack zu messen, weiß ich nicht. So, genau. Also das ist ja eigentlich eher die Kunst, das mit Mikrofon zu verwirklichen, dass man halt bestimmte Abstände hat, wo die beiden halt auch ohne Delay gut miteinander spielen. So.
Da ist man halt auf der sicheren Seite.
Ist auch ein Weg und funktioniert auch so. Ne? Ja, außer die Mikros verrutschen dann, ne? Da muss Dragan wieder kommen.
Was
mit
auch
Zollstock.
Ständig passiert, genau. Da muss Dragan wieder auf die Bühne und das richten, absolut. Also was ich dazu noch sagen wollte, auch, ne, dann benutzt du wieder sowas wie ein Alignment-Tool oder In-Phase und das hat aber selber wieder seine Latenzen und dann hast du alle 3 Bassdrum-Mikros vielleicht auf eine Zeit gezogen, aber die fallen dann wieder raus im Zusammenhang mit dem Rest des Drum-Sets. Dann müsstest du theoretisch da auch überall dasselbe Tool reinmachen, ohne dass es irgendwie vielleicht was tut, damit du diese Millisekunden, die das macht, wieder ausgleichst. Und also da gibt's, das ist ja eine ganze Welt für sich. Deswegen versuche ich da so simplistisch wie möglich zu sein. Ich habe meine Gruppen irgendwie auf dieselbe, ne, Latenz gezogen mit Waves und so. Aber auch da, also ich habe es noch nicht erfolgreich hingekriegt, meine Parallelkompression auf einer extra Gruppe dazu zu schieben. Das kommt mir auch immer komisch vor. Ich mache dann lieber auf die Drumgruppe einen DBX-Kompressor, wo man den Mixanteil bestimmen kann und komprimiere da super doll und drehe den dann 10% dazu. So.
Ja, ich habe mich mal sehr viel damit beschäftigt. In Corona hatten wir ja viel Zeit dafür und habe mir da so ein Pamphlet von Robert Scoville irgendwie angeguckt. The Lab hieß das, kann man irgendwie auf YouTube nochmal nachgucken. Ich glaube, es geht wirklich 4 Stunden oder sowas, war damals so ein Livestream. Krass. Zu automatischer Delay-Kompensation oder manuelle Delay-Kompensation. Und sein Take war halt eben, wenn alles wirklich so, wie es ins Pult reinkommt, dann auch zeitlich wieder rauskommt, dass das wohl so einen tonalen Benefit hätte.
Ja, ja, glaube ich auch.
Also dann hast du ja aber auch noch die menschliche Komponente. Naja, wenn jetzt ein Bassist oder Bassistin, Gitarristin zusammenspielen, dann sind die ja auch schon nicht hundertprozentig tight sozusagen. Aber so das, was dann eben nicht an Tightness da ist oder tight im Sinne von rein rechnerisch, es addiert sich dann ja, wenn quasi die Wellen haargenau übereinander sind und die unisono spielen. Ja. Deswegen bin ich da einfach so ein bisschen skeptisch, ob er so bei drei Bassdrum-Mikros oder ne, da, wo man Übersprechen hat. Klar, da hast du natürlich voll recht. Deswegen ist da so meine Überlegung, okay, alles, was Kessel hat, versuche ich so hart wie möglich, aber auch so sauber wie möglich zu gaten. Aber dann hast du ja trotzdem, zum Beispiel auf dem Hi-Hat-Mikro hast du ja trotzdem auch die Snare mit drauf.
Genau.
So, dann kann man da auch wieder mit so Tricks hingehen. Immer wenn die Snare kommt, dann ducke ich mir die Hi-Hat irgendwie weg.
Klar.
So, aber was ist, wenn dann die Hi-Hat parallel gespielt wird?
Ich wollte gerade sagen, dann macht er ein offenes Hi-Hat auf die Snare und schon ist es, klingt es, als wäre es weggeduckt.
Oder, genau, oder man arbeitet halt irgendwie damit, ne? Und sieht halt quasi den Snare-Bleed auf dem Hi-Hat-Mikro quasi als extra Snare-Mikro, wenn man so will.
Genau.
Versucht es, oder ne, geht dann halt eben wieder auf die Bühne und versucht das, da die Hi-Hat vielleicht irgendwie durch eine Position mehr zu separieren oder auch den Snare-Sound auf der Hi-Hat zu optimieren oder so. Halt auch eigentlich mega das Thema für sich, ne? Das
Riesen. Wir hatten zum Beispiel, was ich vom Sound unfassbar geil fand, wir haben Bändchenmikro am Hi-Hat gehabt. Das fand ich richtig geil, aber das hat einfach zu viel Übersprechung, das hat mir auch zu viel Übersprechung aufgenommen, deswegen sind wir da wieder zurückgegangen zu einem kleinen Membran und haben das so positioniert, dass es nicht so viel Bleed hat, obwohl mir der Sound mega gut gefallen hat, aber genau.
Gibt's so Momente, in denen du aufgeregt bist?
Oh ja, wie vorhin schon meinte, ich mag das ja, ich mag das Adrenalin und ich mag diesen Moment vor der Show. Bei Festivals lasse ich, wenn ich kann, ne? Selbst wenn ich Digitalpult habe und meinen File hochlade und einen Virtual Soundcheck habe, lasse ich trotzdem im Changeover gerne den Drummer oder die Drummerin nochmal kommen und ein bisschen spielen. Einfach um den wirklichen Eindruck von dem Live-Sound von dem Instrument zu haben. Da reichen mir Drums, da muss nicht die ganze Band sein. Und die meisten Drummer finden das super geil und mögen das selber auch sehr gerne. Und das nimmt mir ein bisschen Aufregung auf jeden Fall. Wenn ich nicht einen Ton vorher gehört habe, dann bin ich schon so ein bisschen so, okay.
Und das machst du dann auch über die PA an?
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Das ist auch immer, die Leute finden das geil, also so, die applaudieren dann immer danach und ich lasse die eine Minute spielen oder so, weißt du? Und, aber irgendwie ist das immer so ein geiler Effekt, das bringt mir viel. Jos zum Beispiel macht das super gerne, weil ihm nimmt das auch so ein bisschen gleich geht's los, sondern es ist schon mal, man hat schon mal kurz gespielt und es hängt ja nun mal, gerade wenn man eben ohne Timecode, ohne Klick und ohne alles spielt, hängt echt viel am Drummer.
Ja.
Und wenn wir jetzt so Einzelshows haben, oder auch bei Festivalshows, ist es so, dass die Show soll um 8 losgehen, sagen wir mal, und dann ist es 8 und die kommen nicht. Also Jan Delay, der Name ist Programm, er kommt immer einen Ticken zu spät. Und das ist der Moment, wo bei mir auf einmal der Puls geht. So, wo ich auf einmal merke, jetzt wäre ich nervös. Wenn die um Punkt 8 anfangen würden, wäre alles cool. Aber dann so, jetzt ist es 8, jetzt geht die Show los. Und dann dauert es noch 3 Minuten. Diese 3 Minuten kommen mir vor wie 20. So.
Ja, bei mir ist es auch oft der Moment bei so Changeovers, die halt so ewig lang sind. Man guckt auf eine Bühne, wo vielleicht ein Frontkabuki hängt. Man sieht gar nicht, was da passiert und man wartet halt eigentlich die ganze Zeit nur. Inzwischen bin ich so tough geworden, dass ich dann auch am Anfang vom Changeover auch nochmal mit auf der Bühne bin, aber kriege dann auch oft den Spruch so, was machst du denn hier? Geh mal weg, ja. Du machst doch was kaputt. aber gut, dann hängt man dann da halt und ist dann vielleicht auch so 20 Minuten zu früh fertig mit dem Linecheck und hat dann Zeit, sich Gedanken zu machen.
Ganz genau. Oh, und was mich tierisch nervös macht, ist, was man ja manchmal hat, wie gesagt, ey, ich bin kein ITler und wenn ich dann über den Tag Fehlermeldungen kriege von der Konsole oder vom Waves oder so, ne, wenn dann auf einmal die Errors hochgehen, aus was auch immer für einem Grund, so, dann werde ich auch nervös, weil dann denke ich so, okay, das sind Dinge, die kann ich nicht, das sind so Fehler, die nicht reproduzierbar sind und das hasse ich.
Voll.
So, wenn Fehler passieren, so, aber wenn die nicht reproduzierbar sind, das heißt, dann kannst du auch nichts dagegen tun und dann wäre ich nervös auf jeden Fall.
Das kenne ich leider aber auch zu gut auch innerhalb der Show, wo einmal zum Beispiel so ein kleiner Knackser, also wirklich so, so kurz gestottert. Und ich hatte die ganze Show über keinen Spaß mehr, weil ich halt nur gewartet habe, bis irgendwas komplett abkackt.
Ja.
Hattest du mal irgendwie sowas, dass eine Show richtig unterbrochen werden musste oder so? Und da kommen wir zur nächsten Kategorie namens Biggest Fail.
Also, erste Frage. Show musste Gott sei Dank noch nie unterbrochen werden. Toi, toi, toi. Das war nicht mein biggest fail, aber der biggest technical fail. Da haben wir in Ischgl gespielt. Das ist ja so ein Skigebiet-Ding. Bei minus 14 Grad. Das Pult stand 75 Meter von der Bühne weg. Die Multis sind, ich weiß nicht, woran es lag, aber das war noch mit einer Profile und da gibt es ja diese CRC-Error-Meldung, gab es da immer, ich nie genau gecheckt, was es ist. Wenn die aufpoppt, kannst du sie eigentlich wegdrücken und dann kannst du weiterarbeiten, aber die ist quasi aufgepoppt und ich konnte nichts anderes mehr machen, so als immer diese Meldung wegdrücken und nichts anderes mehr an dem Rechner machen, sozusagen an dem Bildschirm. Ja. Und dann ist gleichzeitig der Sound irgendwann immer so weggebrochen. Und das ist die ganze Show immer wieder passiert. Und das war der absolute Horror. Es war eben so ein Schneegestöber, die Instrumente waren verstimmt. Das war die schlimmste Show aller Zeiten. Und am nächsten Tag war mein Geburtstag und ich lag mit 40 Fieber im Bett. Und das war einfach, ich glaube, das war so eine psychosomatische Reaktion auf diese Show. Das war der Horror. So was Schlimmes habe ich Gott sei Dank nie wieder erlebt. Mein persönlich größter Fail war Gott sei Dank bei so einer Strandkorb-Show im Corona-Sommer, im 21, in dem Sommer. Ich weiß nicht, vielleicht war es sogar die erste Show dann wieder. Ich habe dann irgendwie nach dem Soundcheck den Soundcheck aufgenommen und nochmal ein bisschen was gecheckt mit dem Virtual Soundcheck und so und keine Ahnung. Und dann Backstage, dann kommst du zur Show. Ich sehe, Jost zählt ein, ich drücke aufs Recording und mache das Pult auf und ich höre nur einen Klick. Monsterlaut aus dem Bassdrum-Kanal kommen.
Nein, scheiße.
Und ich war so, fuck, was ist das? Weil Jost hört auch gerne vor dem Song mal einen Klick rein und auch mal ein bisschen in den Song rein. Eigentlich spielt er aber ohne Klick. So. Mhm. Aber ich dachte, okay, das kann nur das sein. Ich zum Monitor, ich höre nur Klick. Ich so, ah, fuck, dann war ich geistesgegenwärtig. Ich habe einfach den Pfeil nochmal geladen und boom, alles war da. Das hat sich angefühlt wie eine Stunde. Es waren wahrscheinlich 10 Sekunden oder so. Und dann lief's. Und dann haben wir im Nachhinein rekonstruiert, dass ich wohl vergessen habe, von Virtual Soundcheck auf wieder Live-Modus umzustellen. Und als ich aufs Recording gedrückt habe, kam der Logic-Click einfach aus dem Bassdrum-Kanal über die PA. Und die Band hat gespielt, das geile Intro mit der Fanfare. Und du, alles, was das Publikum gehört hat, war und so soll eine Show natürlich nicht losgehen. Oh Gott, war mir das unangenehm, ja. Das war mein größter Fail auf jeden Fall. Das wird mir nie wieder passieren.
Dafür sind die Fehler dann ja irgendwie auch gut, irgendwie, dass man sie dann im besten Fall nur einmal macht oder gar nicht. Aber ja, zu Klick auf der PA fällt mir auch was ein. Das Fairback Operator, beziehungsweise auch in dem Fall auch mit Musiker auf der Bühne, der aber so diese Ableton-Session verwaltet hat, musste dann nachmittags nochmal was machen, hat Rechner halt vom System abgenommen, hat noch irgendwelche Sounds eingefügt, was weiß ich, und dann irgendwie vergessen, das wieder zurückzurouten, sodass dann der Klick und alles Mögliche quasi auch auf den falschen Spuren irgendwie rauskam. Da waren zum Glück alle anderen Signale da und ich musste dann halt auf den einen Kanal verzichten. Ja. In dem Moment so, ey, aber ich habe hier Klick auf der PA, du musst irgendwas anders routen oder wie ist das bei dir? Also, in solchen Momenten wird man ja dann doch auch mal ein bisschen panisch innerlich so zumindest.
Absolut.
Ich schaff das zum Glück meistens dann noch irgendwie ruhig zu bleiben, aber merkt dann schon auch manchmal an meiner Stimme, okay, ich klinge jetzt doch ein bisschen anders als sonst. Und oft sind es dann ja auch so die Sachen, die man sich dann nicht selber erklären kann, ne? Also wie so, ja, Waves-Kram. Das heißt, irgendwie da in der Show, Technical Fail, da trat das dann immer mal auf und war mal schlimmer und mal weniger.
Ja, ja, genau. Aber ja, das ist wirklich, du hast in jedem zweiten Song macht es auf einmal so und nicht so. Und ja, da stehst du da und Gott sei Dank ging die Show nur eine Stunde, aber diese Stunde war wirklich der Horror. Wirklich auch überhaupt keine Sekunde Spaß gehabt bei der Show.
Ich, da kann ich auch noch kurz mal einen zu beisteuern. Da war ich mit Alligator auf Tour und das war auch in der C-Halle in Berlin. Und der Support war gerade auf der Bühne. Ich hatte auf der Tour eine kleine Midas Pro 2. Das war noch bevor wir mit Band unterwegs waren. Quasi auch nur Beats und ein paar Vocals, Gitarre und irgendwie so. Aber Support war auf der Bühne. Ich habe dann digital übergeben, über AES zum Systema. Den ganzen Tag über war alles gut. Und dann während der Show kamen dann halt so kleine, so wie so Word-Clock-Klickern irgendwie. Das aber immer schlimmer wurde. So, dann gab es halt richtige Aussetzer und irgendwann klang es halt richtig distorted. Und das war jetzt wahrscheinlich im Zeitraum von einer halben Minute, Minute oder so. Irgendwann wurde es halt so schlimm, dass ich es halt draußen einfach ausmachen musste. Ich wusste mir halt auch nicht mehr zu helfen, weil ich dachte, okay, so kannst du das jetzt nicht lassen. Ich habe, glaube ich, auch noch einen Monitor von vorne gemacht. Das Talkback irgendwie durchgesagt, ey, ja, ist gerade ein Problem, immer aufzuspielen. Aber es hat er irgendwie nicht so richtig gerafft, weil er hat dann auch weiterhin die Beats gehört, seine Stimme gehört und für ihn war alles gut. Und ja, es ist so geil, wie er das erzählt hat. Sadie Gent, geiler Typ irgendwie auch. Er hat das überhaupt nicht verdient, dass ihm das passiert ist. Die Leute waren halt irgendwie auf einmal alle so komisch und haben mir so Zeichen gegeben, so, ne? Also, ne? Stopp. Wir hören nichts mehr. Und er dachte so, hey, was ist denn los mit den Leuten?
Ah, oh, mies, ja.
Bis er dann irgendwann realisiert hat, okay, da ist auch gar kein Bass mehr und so.
Scheiße.
Ich dann irgendwie nochmal durchs Talkback irgendwie durchgesagt. Das war irgendwie mega ätzend im Nachhinein. Wegen dieser Situation dann auch ein bisschen witzig. Da haben wir halt rausgefunden, okay, wir müssen die analogen Outputs nehmen, damit wird es halt zusammenhängen. So, und dann konnte er auch noch ein, zwei Songs oder so weiterspielen. Dann halt auch immer wieder gut den Fehler zu finden.
Ja.
Zu wissen, okay, das war's. Ja. Wir haben das Problem anderweitig gelöst. Kann jetzt weitergehen. Jan Delay hat ja eigentlich musikalisch irgendwie auch ziemlich, ist ja ziemlich breit gefächert, so, ne? Das ist ja auch so viel Funk- und Jazz-Elemente irgendwie mit drin. Hat dann auch eine Rockplatte rausgebracht.
Ja.
Und ist das jetzt eigentlich noch Hip-Hop? Oder auch irgendwie aufs Mischen bezogen? Kannst du eigentlich auch Metal mischen? Oder das mal ausprobiert?
Würde ich, also Rock, ja, wirklich so ein richtig, ja, also Metal weiß ich nicht, weil da ist mir meistens die Drum-Ästhetik zu weit entfernt von meinem Geschmack, muss ich sagen, wenn es so richtig Metal ist, ne, wenn die Bassdrum eben so ja, super viel hohen Attack hat und super viel Sub und das einfach nur so, oh, also das ist dann nicht so mein Geschmack unbedingt, aber was weiß ich, ey, sowas wie Queens of the Stone Age oder so, finde ich mega liebig, würde ich sofort mixen, wenn der Typ das nicht so gut machen würde, wie er es macht. Ja, das könnte ich mir gut, sehr, sehr gut vorstellen. Jan Delay ist auf jeden Fall kein Rap mehr, das ist Popmusik, aber alles, was wir über Musik gelernt haben, haben wir vom Rap gelernt. Deswegen steckt das immer als Kern damit drin. Also die Herangehensweise ist immer Rap. So, egal, ob es dann am Ende ein Reggae-Song wird oder ein Pop-Song wird. Oder und auch dieses ganze Genre, also immer diese Überschriften von Jan über seine Platten. Oh, ich mache jetzt eine Funkplatte, ich mache jetzt eine Rockplatte, ich mache jetzt dies. Also bei der Reggae-Platte stimmt das schon. Ansonsten sind das eigentlich alles Jan Delay-Platten, die so ein bisschen sich in eine Richtung lehnen, aber jetzt nicht hundertprozentig irgendwie genregetreu sind. So.
Aber es ist auch immer ganz cool, halt so Ausflüge zu machen quasi, ne, so in verschiedene Genres. Ja. Das kenne ich halt immer auch von Alligator und mag ich halt immer auch mal ganz gerne, wenn sich zum einen halt die Künstler einfach selbst entweder weiterentwickeln oder auch einfach ihren eigenen Musikgeschmack halt ausleben.
Ja.
Ohne jetzt so wie ein Dienstleister den Fans gegenüber das einfach nur darzubieten, was die gerne hören. So, ne? Ja. Also, und für mich oder uns irgendwie als FOH-Leute, ich finde das immer richtig geil, irgendwie dann halt nochmal was anderes vorgesetzt zu bekommen und das dann halt auch vielleicht auch nochmal ein bisschen anders zu interpretieren und so. Das bringt mir immer Bock.
Ey, da fällt mir ein, apropos Reggae und so. Und dieser Podcast Solo and Plays, habe ich ganz vergessen vorhin, bei der 60-Hertz-Tour.
Ja.
Das ist ja Solo and Plays, ist ja das Ding, was im Studio gewünscht ist. Du drückst auf Solo und aus den Boxen kommt nur der Kanal, den du gesolot hast. Das willst du natürlich live vermeiden, weil es soll ja weiterlaufen, während du Solo über Kopfhörer in den Kanal reinhörst. Mhm. Und dafür gibt es eben diesen geilen Schalter. Früher an Analogpulten war der immer rot und unter einer Plastikhülle versteckt, damit man den nicht aus Versehen drückt, damit das nicht passiert. Sah so aus wie, ich weiß nicht...
Wie der Knopf von so einer Atombombe.
Genau, sah genauso Airwolf, der hatte ich früher geliebt als Serie in den 80ern. Der hatte an seinem Schalthebel den Knopf für die Raketen. Der hatte auch so eine Plastikhaube, die er aufmachen musste und einen roten Knopf, um die Raketen abzufeuern. Für mich natürlich sehr verlockend, deswegen musste ich diesen Knopf drücken. Und ich habe dann angefangen, bei der Tour damit in den Dub-Parts zu arbeiten tatsächlich. Ich habe dann Solo und Plays angemacht und habe dann mal die Gitarre nur Solo mit dem Delay zusammenkommen lassen und dann Sachen dazugeholt und dann Solo und Plays rausgenommen und dann ist die ganze Band wieder da. Deswegen, geil. Also ich weiß nicht, eigentlich sollte man den als FOH-Mann auf jeden Fall tunlichst vermeiden, aber ich habe den auch schon damals mal als musikalisches Stilelement benutzt.
Ja, voll geil. Das kann man sich aber auch nur als Produzent trauen. Oder naja, wobei da hattest du das noch gar nicht produziert irgendwie, ne? Auf der Tour?
Nee, die Platte hatte ich nicht produziert tatsächlich. Also ich hatte ein, zwei Songs drauf, aber das war dann auch, ne, klar, das macht man nicht einfach ungefragt. Das
ja.
probiert man dann mal aus beim Soundcheck und sagt, ey, lass uns doch da mal einen Dub-Part machen. Und dann muss Jan auch wissen, okay, da kann ich jetzt nicht quatschen, weil das hört man dann nicht so. Aber dann gibt's hier die 8 Takte, da gibt's mal kurz eine Spielerei mit Solo in Place und Einzelinstrumenten und dann lässt es zur nächsten Eins wieder alles anfahren und die Show geht weiter.
Also ich benutze es manchmal für einen Soundcheck, aber man muss sich auch immer wieder daran erinnern, das möglichst vor der Show wieder auszumachen. Sonst kann es schwierig werden.
Sonst hast du deinen nächsten Biggest Fail.
Absolut, genau. Dafür wird's wieder was bringen. Ich habe mitgekriegt, du hast irgendwann vor einem Jahr oder so mal so eine 3D-Audio-Live-Show gemacht, ne? Mit Jan Delay. Über so ein Elisa-System. War das ganz anders, das zu mischen, als du es gewohnt bist?
Ja, das war tierisch anders. Also der Veranstalter hat sich das gewünscht, weil die haben in, ich glaube es war Basel, eine ganz neue Halle eröffnet und die wollten eben das da fest installieren, so ein Elisa Immersive-Audio-System. Und dann habe ich gesagt, das können wir gerne machen, aber dann muss ich vorher das irgendwo vorbereiten können. Und dann hat hier der Thomas Melon von L Akustik das organisiert. Und dann waren wir bei GroPA und haben da das kleine Elisa hingestellt. Und dann habe ich das da quasi die Show vorbereitet. Und genau, also es ist super anders. Du kannst eben, also alleine Drums, nehmen wir mal Drums, so. Du schickst dann Kick und Snare schickst du natürlich auf den Center-Cluster so. Das heißt, du kannst deine Kick- und deine Snare-Gruppe kannst du benutzen, aber deine Drum-Gruppe fällt schon mal weg, wo du alles zusammenschiebst, sondern dann schickst du halt die Overheads, schickst du nach links, rechts, außen, die Toms verteilst du dann irgendwie einzeln. Das heißt, du bist dann schon wieder viel mehr in Einzelsignalen unterwegs als in Gruppen. Dann natürlich dein Master fällt sozusagen weg, der ist nur noch ein VCA so. Du kannst eben deine Masterkette nicht mehr benutzen, wenn du da irgendwie eine Summenkompression noch drin hast oder irgendwas, das fällt weg. Du hast ja dann, für Leute, die das vielleicht noch nicht gemacht haben, normalerweise hast du links, rechts deine Line-Array-Bananen, wo relativ viele Boxen drin hängen. Wenn du aber dieses Immersive Sound hast, hast du 5 oder 7 kleine Bananen, die über der Bühne hängen. So. Und dann musst du quasi alles, was mittig sein soll, schiebst du durch so einen mini kleinen Monocluster, ne? Also Bassdrum, Bass, Snare Drum, Lead Vocals meistens. So. Das macht es schon mal so ein bisschen, weiß nicht. So. Die war echt ganz schön am Limit. Alleine mit den Signalen. So.
Ja.
Vorweg gesagt, für gewisse Anwendungen ist das unglaublich geil. Unglaublich geil. Für Theater, für Musicals, für Klassik-Anwendungen ist das fantastisch. Für mich, für Popmusik ist das nichts, weil wir es gewohnt sind, Popmusik in Stereo zu hören. So. Und deswegen finden wir das live, ist das für uns nicht komisch, wenn die Gitarre nicht genau daher kommt, wo der oder die Gitarristin steht, so, sondern das ist normal für uns, weißt du? So, ich schieb den Chor bei Jan live nicht nach rechts, weil die rechts stehen, sondern der ist breit, so. Insofern macht es für mich für diese Pop-Anwendung nicht so viel Sinn. Für so Festinstallationen ist das richtig derbe und unglaublich beeindruckend, weil was passiert ist, du kannst was nach links schieben, aber selbst wenn du ganz rechts außen sitzt, hörst du es trotzdem noch. Ne? Das wird ja dann so mit Zeiten und irgendwie so geschoben. Das heißt, wenn du klassisch, wenn ich jetzt was nach links drehe, dann hören die Leute bei einem Stereo-Setup, die rechts außen stehen, hören das Signal nicht mehr. Das ist bei diesem Immersive Sound anders. So, du gehst wirklich von links nach rechts vor dieser Banane vorbei und du hörst das Signal immer gleich laut und hast aber trotzdem diese Ortung von links. Also es ist super, super beeindruckend. Aber wie gesagt, für die Pop-Anwendung ist das für mich nichts. Ich würde das nicht unbedingt mit auf Tour nehmen wollen. Es war eine gute Erfahrung. Und da war aber auch ein super big Fail, war, dass wir mit eingeplant, du kannst den Lead-Menschen auf der Bühne tracken. Das heißt, wenn Jan nach links geht, wandert auch das Signal mit nach links.
Ah, ja.
So,
ja.
Ne? Das heißt, du folgst in dem Moment dem Jan auf der Bühne. Und um das zu tun, musst du natürlich irgendwie das ans Pult anbinden und da ein Netzwerkkabel reinstecken. Und das hat alles wunderbar funktioniert in der Probehalle. Und als wir dann da in der Halle in Basel waren, war das so, ja, wir stecken jetzt mal den Tracker auf. Und dann haben die das in meinen Pult gesteckt. Und da hing aber das komplette Licht und LED und alles hing da dran und alle IP-Adressen und alles. Und das hat mir komplett das Pult zerschossen.
Was?
Und das ließ sich nicht wieder hinbauen. Und dann mussten wir umbauen. Die hatten zum Glück eine andere Quantum da, eine große. Und dann habe ich meine Show darüber geholt, habe meinen Server darüber gebaut und das Pult war komplett abgeraucht. Das
ließ sich
nicht. Wir haben alles neu aufgesetzt, wir haben das Betriebssystem neu aufgesetzt.
Krass.
Ohne vorher Bescheid zu sagen, einfach so einen Netzwerkstecker bei mir reingesteckt und es war bam, tschüss, auf Wiedersehen. Also ja.
Einmal Overload.
Ja.
Kam das Kabel dann nochmal neu oder wurde das dann separiert und habt ihr diesen Tracker dann überhaupt noch verwendet? Oder
nee, ich habe
das nicht mehr reingekommen. Nee,
ich habe gesagt, das kommt mir, genau, ich habe gesagt, das kommt mir jetzt nicht mehr in die Tüte. Ich habe jetzt das hier auf diesem Gott sei Dank vorhandenen anderen Pult alles irgendwie so, dass wir die Show spielen können, aber dann Jan bleibt jetzt in der Mitte, ist mir scheißegal.
Ist ein nettes Gimmick und bestimmt für Theater oder Musical und so geil. Das ist eine sich bewegende Schallquelle auf der Bühne, so, dass wirklich immer die Ortung visuell mit dem Akustischen irgendwie übereinstimmt. Aber ansonsten, ja, wüsste ich jetzt auch nicht, warum das gewinnbringend sein soll. Aber ja, naja, um es auszuprobieren, um es vorzustellen und so. Ja, aber nicht, wenn es das Pult kaputt macht.
Nee, dann auf jeden Fall nicht. Und wie gesagt, auch nicht für die Anwendung, aber für alles andere super beeindruckend.
Ich habe irgendwie gehört, aber vielleicht ist es auch ein bisschen ein anderes System. Ich habe da neulich so einen Bericht von The Sphere, quasi dieses fette Venue in Las Vegas, ist ja auch mit Immersive Audio irgendwie arbeitet, aber mit 48 Arrays. Und 48 Arrays muss er auch erstmal bespielen. So in der Theorie, wenn jedes Array quasi nur ein Signal irgendwie verarbeitet und die quasi so gecurved sind, dass man überall im Venue die gleiche Ortung hat und so, sollte halt wohl so da der Benefit sein, dass die Arrays halt eben dadurch, dass sie nur ein Signal verarbeiten müssen, das halt zum einen viel sauberer darstellen können, dass man natürlich im Raum viel weniger mit Phasing zu tun hat. War das da bei dir auch so der Eindruck? Also du meintest ja schon, dieses Center Array, das hatte schon ganz gut zu arbeiten.
Ja.
Oder arbeitet dieses LISA-System auch mit Phasenverschiebungen, um da die Ortung irgendwo hinzulenken? Weißt du das?
Garantiert. Ich weiß das leider nicht. Und garantiert tut es das. Bestimmt. Aber eben die Sphere. Ich würde da wahnsinnig gerne mal hin und da wahnsinnig gerne meine Show sehen. Aber da ist es ja auch so. Da kommen ja jetzt nicht Tourproduktionen vorbei und spielen mal einen Gig in der Sphere, sondern die Shows, die da stattfinden, sind genau dafür gemacht und konzipiert. Und dann bringt das Bock. So, jetzt eben mit einer Jan-Delay-Show zu kommen und sagen, wir machen jetzt Immersive Sound, so, das müsstest du inszenieren, so, dann bringt das Spaß. Dann kannst du sagen, okay, pass auf, beim Intro kommen die Bläser von hinten nach vorne, weil auch das kannst du schieben quasi. Du kannst den Eindruck vermitteln, etwas kommt von hinten nach vorne zu dir ran, kommen von hinten nach vorne, gehen nach links an ihre Position und du begleitest das akustisch, dann kannst du da eine geile Show inszenieren. Aber jetzt einfach mit einer Standard-Tourproduktion in so ein Immersive-Ding zu hüpfen, ist totaler Quatsch. Das bringt gar nichts.
Das sind wir auch wieder. Robert Scoville mit Kenny Chesney findet man auch bei YouTube. Und Nick de la Cruz, wen es interessiert oder wenn es dich interessiert, das definitiv. Ist schon auch ganz spannend, was der eigentlich, wie fast alles, was dieser Robert Scoville zu erzählen hat, ganz spannend.
Geil.
Meintest du jetzt schon so für Popmusik, Tourproduktion und so ist das nichts. Siehst du irgendwas anderes, was vielleicht irgendwie in den nächsten Jahren das nächste große Ding werden könnte?
Da bin ich zu wenig visionär. Ich hab immer schon so Shows gehabt, wo ich dachte, ey, auf der Profile oder so. Und das war beim besten Willen nicht das bestklingendste Live-Pult der Welt. Hatte ich Shows, wo ich dachte, ey, keine Wünsche offen. Es klang so geil heute, es ist ein Traum. Selbst mit einer gesteckten PA früher oder so. Und natürlich, wenn man das jetzt im AB-Vergleich hätte, dann ist es wahrscheinlich, ich finde eben GSL, dadurch, dass das halt so krass nach hinten Ruhe im Karton ist, finde ich, ist das einfach, das ist eine großartige Neuerung. Ansonsten, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich finde, wir sind schon auf so einem krassen Niveau, also so, dass das irgendwie jetzt nochmal sowas kommt, wie eben als das Line Array kam, als das die große Neuerung war. Das war wirklich so, okay, alles klar. Das ist ein Quantensprung. Was da jetzt der nächste Quantensprung sein soll, kann ich mir echt nicht vorstellen. Also Immersive Audio war es auf jeden Fall nicht.
Ja. Ja, ich weiß auch nicht, inwiefern KI da irgendwie eine Neuerung sein könnte. Ich hoffe es irgendwie auch gar nicht, weil das ist jetzt vielleicht auch so ein bisschen off-topic, aber die Menschheit schafft es ja, sich selber abzuschaffen eigentlich. Ja. Deswegen vielleicht da nochmal ein Statement von dir. Warum kann dich keine KI ersetzen?
Ich glaube, wahrscheinlich ist es nur eine Frage der Zeit. Eine KI ist auch immer ein hilfreiches Tool, aber also bis eine KI Emotionen empfindet und versteht und umsetzen kann, wird es keine Kunst ersetzen können. Das kann Kunst reproduzieren. Also eine KI, wer hat denn das gesagt? Das fand ich super geil. KI ist Coverband und Menschen machen Kunst. So.
Ja, schön gesagt.
Nicht, dass es keine guten Coverbands gibt, ne? Auch hier nicht kein Diss an Coverbands, aber einfach KI ist nicht innovativ. KI sammelt Informationen von echten Menschen und bringt die wieder raus. So, und deswegen, also KI, Coverband, Menschen, echte Kunst. Was ich gerne mache zum Beispiel auch, ist ab und zu mal was zu laut. Also ne, ab und zu mal eine gewisse Snare oder ein Basston, wenn es mal, das ist so, das ist nicht richtig. Wenn du das in richtig oder falsch mischtechnisch ist das nicht richtig, aber emotional macht es in dem Moment Sinn.
Ja.
So, und ich glaube, dass sowas kann vielleicht irgendwann auch eine künstliche Intelligenz begreifen, dass man manchmal was falsch machen muss, weil es emotional richtig ist, aber ich glaube, weiß nicht, keine Ahnung. Glaube ich eher nicht.
Zumindest nicht irgendwie auf dem Level irgendwie funktioniert, wenn es irgendwie eine Tagung ist oder sowas.
Genau.
Hat ja auch keine Seele. Deswegen.
Eben.
Naja, kommt drauf an, worum es geht. Ne? Aber was?
Ja, klar, aber man sitzt bei einer Tagung, wo man irgendwie Redner hat, die oder beim TED-Talk sitzt man nicht am Pult und denkt, oh, ich bin gerade der kreativste Mensch der Welt. Also, sondern da erfüllt man einen Auftrag und den kann vielleicht eine KI erfüllen, aber ja.
Apropos, hast du jemals irgendwie so Auftragsjobs für irgendwie PA-Firmen oder irgendwas mal angenommen oder warst du eigentlich immer mit Bands unterwegs?
Ich habe im Studio hab ich Aufträge übernommen, aber für PA-Company, also live nie. Da war es immer nur, wurde ich von Bands angefragt und bin mit Bands unterwegs gewesen. Da war ich nie für eine PA-Company am Start. Nee, das habe ich nie gemacht.
Du Glücklicher. Naja, wobei, ich weiß gar nicht genau, ich bin schon auch irgendwie ganz glücklich über die Erfahrungen, die ich gemacht habe, aber es war früher schon auch echt ein Haufen Arbeit und zum Teil, also ne, mit Eggy, den kennst du ja auch noch, Egmont.
Ja, klar.
Dem habe ich ja jahrelang da bei Cobra Shows gerissen, wo ich mich frage, wie haben wir das damals gemacht? Ja. So, allein was den Workload anging, irgendwie mit, keine Ahnung, 19 Stunden unterwegs sein, Traktoren auch, also noch den LKW holen und dann, keine Ahnung, in Stadtpark zum Beispiel aufbauen. Zu zweit alles mit 50 Kanalbands und Vorband noch selber mischen und die ganzen analogen Gerödel und PA noch aufbauen und am Ende alles wieder retour. Jetzt halt ganz schön mal drüber nachzudenken und nostalgisch zu werden. Aber früher war das scheiße.
Ja, auf jeden Fall. Genau, mein Ding war halt, dass wir damals sind halt in Hamburg losgefahren mit dem Polo von den Eltern von DJ Dynamite, sind nach München gefahren, haben eine Show für 50 Leute gespielt beim Veranstalter, auf dem Boden gepennt und sind am nächsten Tag wieder zurückgefahren für Spritgeld und ein Fuffi. Also so, das waren quasi meine 10.000 Stunden, auch wenn ich nie für eine BA-Company gearbeitet habe. Aber ich hätte das bestimmt auch, gute Erfahrung auf jeden Fall, auch wenn es zu der Zeit scheiße ist. Aber da muss man durch.
Ja, also solche Touren habe ich auch zum Teil hinter mir und da kann man dann immer auch noch so ein bisschen heldenhaft irgendwie von erzählen.
Genau.
Aber nochmal machen, nein, danke.
So. Ganz genau.
Aber also es ist ja, also und dann aber auch, ne, in deinem Fall dann halt irgendwie auch den Weg mit zu begleiten, dass es halt groß wurde, ne? Und also wenn das klappt, das ist das mega so. Naja, die kleineren Clubs und kleine, ja, keine Ahnung, wo die Hälfte nicht geht und das ist vielleicht auch noch nicht so geil klein, aber man hatte irgendwie eine gute Party, vielleicht irgendwie auch, egal. Mega fertig, irgendwann dann irgendwie nach Hause zu kommen und dann aber so Step by Step irgendwie zu wachsen. Ja. Und dann irgendwie ist der Erfolg dann ja auch so ein gemeinsamer Erfolg.
Voll, super schön, absolut.
Und bis heute, ne, auch irgendwie mit Sammy und Jan Delay und so, das sind ja auch alles irgendwie noch Acts, sag ich jetzt so. Irgendwie halt deine Freunde, die halt immer noch echt gut unterwegs sind, so.
Ja, Wahnsinn, also wirklich. Ich habe irgendwann mal gelesen, dass die durchschnittliche Musikkarriere 5 Jahre dauert und das beinhaltet Leute wie die Rolling Stones und Tina Turner, aber eben auch Leute, die für ein halbes Jahr nur da sind und so. Und dass ich das Glück habe, mit diesen Acts irgendwie zusammen gewachsen sein zu dürfen und immer noch mit denen unterwegs bin, also mit Sam jetzt teilweise weniger natürlich, aber mit Jan dafür umso mehr, ist der Wahnsinn. Also wir haben ja jetzt 25 Jahre Jan Delay, gehen wir ins dritte Jahr, 25 Jahre Jan Delay zu feiern.
Ach so.
Und sind, das ist der Wahnsinn, das ist super, also unglaublich dankbar und ehrfürchtig und absolute Flash.
Ja, das ist schön. Hast du da so ein Highlight, irgendwie eine Show, die du dir rauspicken würdest oder so 2, 3, an die du gerne zurückerinnerst, wo du sagst, das war richtig krass, aus welchen Gründen auch immer?
Ja. Definitiv. Es gibt mehrere. Die erste Trabrennbahn-Show mit Jan Delay, das war 2010. Das waren, glaube ich, da haben wir vor 15.000 Leuten gespielt. Das war damals die größte Einzelshow. Das hätten wir uns nie erträumt und hatten viele Gäste auf der Bühne. Und da war ich mega, mega, mega angespannt und eben, ne, Heimatstadt und all das. Und oh, da war der Druck war immens. Und ich bin nach der Show echt einfach direkt in Tränen ausgebrochen, weil alles hat geklappt. Es war eine super geile Show, aber da war so viel angestaut, dass ich danach erstmal bestimmt 3 Minuten geflennt habe irgendwo, bis ich dann nach hinten gehen konnte und sagen konnte, ja, geile Show. Das war krass, auf jeden Fall. Und dann jetzt aber auch, letztes Jahr, auch Trabrennbahn mit Jan Delay vor 25.000 Leuten dieses Mal, war auch mega, mega geile Show und hat tierisch Bock gebracht. Und da war ich dann aber schon ein bisschen abgegessener, da war ich dann danach einfach nur euphorisch. Gott sei Dank, die Show konnte ich richtig genießen und das war wunderschön.
Gab es da auch so ein bisschen Flashbacks zu 10 Jahre davor?
Ja, definitiv.
Oder 15
auf jeden
Jahre.
Fall.
Oder
15, so, ja. 15 Jahre davor, ja. Fast 15 Jahre, da 14 Jahre. Ja, ja, auf jeden Fall gab es da Flashbacks. Eben genau das auch so, dass ich dachte, ey, oh, Gott sei Dank bin ich nicht mehr ganz so angespannt. Gott sei Dank kann ich das jetzt wirklich genießen. So, weil klar, ja, die Show damals war auch geil, aber ich war wirklich echt so, oh. Und danach hat man es eben den Release gemerkt. So. Und diesmal war es wirklich so, ich habe jede Sekunde genossen und das war wunderschön und richtig geil.
Ja, geil.
Dann habe ich die erste Udo Lindenberg Unplugged Show live gemixt. Also nicht die Platte, sondern die Live-Show gemixt. Das war auch unglaublich. Also das war ein unfassbar geiles, eine unfassbar geile Zeit und ein unfassbar geiles Erlebnis. Und der Typ ist so krass. Einer meiner, eben unser allergrößten Helden und Vorbilder. Das war Wahnsinn. Und die Sam TV Unplugged Show war auch eine Show, die ich nie vergessen werde. Es war wirklich, also die Show, wo das aufgezeichnet wurde, das in dem Schiff, das war auch einfach, ja, gigantisch, wunderbares Klassentreffen von der deutschen Rap-Szene und einfach richtig geil.
Wer es noch nicht kennt oder nochmal nachhören, es ist wirklich, wirklich sehr gut.
Mhm. Ich habe die, da habe ich tatsächlich auch die Platte gemixt von Sam TV Unplugged oder die DVD oder wie auch immer.
Ja.
Und ich finde jetzt alles, auch bildtechnisch und Sam und wie das arrangiert ist, von wie die Band gespielt, also das ist wirklich gelungen. Das kann man sich echt mal reinziehen. Das bringt Bock.
Also bei Lindenberg weiß ich es nicht genau, aber auch alles in Hamburg, oder?
Ja, Lindenberg auch, klar, Hamburg. Lindenberg hat bei dem ersten Ding, der hat das auf Kampnagel, haben die das aufgenommen und die haben aus dem Atlantik, aus der Lobby, haben die Möbel mitgenommen und haben da quasi die Lobby vom Atlantik neu aufgebaut auf Kampnagel. Das war super geil.
Da hat er mal was. Wusste gar nicht, dass du das gemischt hast.
Ja, das ist durch Andreas Herbig gekommen. Gott hab ihn, sehe ich, ein fantastischer Produzent, der leider auch viel zu früh von uns gegangen ist. Der saß hier ein Zimmer weiter, wo ich jetzt sitze. Also ich würde ihn als auch guten Freund bezeichnen, auch wenn wir uns immer nur arbeitstechnisch gesehen haben. Ein wahnsinniges Musikgenie. Und der hat gesagt, komm, du musst es machen.
Warum nicht?
Ey, ich hab's gesagt, auf jeden Fall, klar.
Och, da der Arsch erstmal ein bisschen auf Grundeis gegangen oder musst du kurz drüber nachdenken oder war gleich so, yo, mach ich auf jeden Fall?
Ja, da war es so, ich musste kurz drüber nachdenken. Oder beziehungsweise ich hab gleich gesagt, so, ey, aber Udo, weiß ich, ist ein wahnsinnig loyaler Typ und den mischt schon immer Norbert Dembski. Habt ihr das mit dem besprochen? Und da meinte Andreas, ja, auf jeden Fall haben wir, und der weiß auch, ne, der war damals eben noch auch komplett analog unterwegs und der hat gesagt, ey, das ist mir zu, also, ne, weil da war klar, du brauchst irgendwie ein Digitalpult, damit du Szenen speichern kannst bei so einer komplexen Show, mit, ne, damit Sachen gemutet werden zur rechten Zeit und alles Mögliche so. Der hat gesagt, nee, das ist cool, hol mal da jemanden dazu. Und dann saß ich da, ich hatte irgendwie eine VI6 oder was, Soundcraft, glaube ich. Mhm. Und neben mir saß Norbert Dembski, weil Udo drauf bestanden hat, was auch völlig cool ist und was ich total super finde und nachvollziehen kann, saß Norbert Dembski neben mir mit seiner XL200 und hatte Udos Stimme auf diesem riesigen Analogpult und hat mir das dann hingeschickt, weil Udo hat dann gesagt, Norbert, Norbert muss kommen wegen meiner Stimme. Der kennt meine Stimme, Norbert. Und dann saßen wir zusammen am FOH, das war super geil, war tierisch, hat Bock gebracht.
Glaube ich. Mit dem SM87 oder so hat er immer, ne? Kann das sein?
Ja, das haben die dann Gott sei Dank irgendwann auch irgendwie gekillt. okay. Aber der hatte dann noch so das Udo-Mike so und hat das gemacht. Und da aber auch, ey, das war aber wirklich unter Druck. Und ich meine, als der Flügel anging, weiß ich noch, ich habe dann irgendwie so, ja, jetzt Soundcheck, jemand spielt am Flügel. Kommt Andreas Herbig hochgerannt zum FOH und schreit mich an. Ja, was? Wenn der Flügel jetzt, wenn er so klingt, dann können wir da auch einen Esstisch hinstellen und da essen. Und ich war so, ja, okay. Andreas, gib mir doch einfach noch 5 Minuten und komm noch mal wieder. Also hol dir noch mal einen Kaffee und komm noch mal wieder. Alles cool. So. Und dann war auch alles cool. Und der ist ja auch. Und ich meinte so, hey, Digga, wenn... Stell dich hin, du weißt, wie EQs funktionieren, du weißt, wie Kompressoren funktionieren. Bitte. So. Dann hat er sich drei Minuten
wohl
hingestellt.
Auch ein bisschen Druck auf den Kessel.
Ja, total, total. Und ich habe ihm auch gesagt, ich habe ihm vorher gesagt, wenn du irgendwen anschreien musst, komm zu mir, ich kenne dich, schrei bitte nicht die netten, lieben Jungs von Cobra an, weil die können nun wirklich nichts dafür. So, das hat Cobra damals auch gemacht. Und Egmont war auch mit am Monitor, mit Hüsi zusammen, Stefan Hüser. Krass.
Ja.
Und das war super geil. Und dann hat er sich 3 Sekunden ans Pult gestellt und dann ist er wieder weg. Ja, du weißt schon, was du da machst. Und ist wieder weggegangen.
Ja, geil. Und wie war das dann? War das irgendwie strange da mit Norbert? Oder am Anfang vielleicht ein bisschen strange, mit Norbert da zusammenzustehen und zu wissen, eigentlich macht er das immer und jetzt machst du das? Oder gab es irgendwie so einen komischen Moment dann irgendwie zwischen euch? Oder war eigentlich von Anfang an klar, dass es cool ist?
Ja, das war von Anfang an klar. Wir haben uns ja auch vorher mehrfach getroffen, natürlich für Vorbereitungsgespräche und ich habe mit ihm telefoniert und das war von vornherein klar und ich habe mich sofort super mit dem verstanden und das war wirklich überhaupt kein Problem. Der hatte auch gar keine Platzhirsch-Allüren oder fühlte sich da irgendwie auf den Fuß getreten. Also so, wir haben da wirklich super, super geil zusammengearbeitet. Das war überhaupt kein Thema, aber ich mache sowas immer, weil sowas passiert in unserer Branche ja leider allzu oft, ne, dass aus welchen Gründen auch immer, seien es Geschmacksgründe, seien es persönliche Gründe, Leute nicht mehr angefragt werden und andere angefragt werden, ohne dass darüber geredet wird. Und dann ist auf einmal zwischen uns beiden ist auf einmal irgendwas komisch, obwohl keiner von uns was dafür kann. So. Ja. Und deswegen bei sowas, wenn ich neu angefragt werde, ist meine erste Frage ist immer, okay, wer hat das bis jetzt gemacht und ist das mit dem geklärt und ist da alles cool? Oder komme ich da jetzt in eine Familie rein, die eigentlich Therapie braucht? Oder habt ihr eure Therapie hinter euch und ich kann da in ein gesundes Verhältnis einsteigen sozusagen?
Also ich finde es auf jeden Fall sehr loyal, irgendwie, wie du da rangegangen bist. Also aus Erfahrung weiß man ja, dass es anscheinend irgendwie auch nötig ist oder zum Teil irgendwie zumindest ein rares Gut so, aber nicht umso weniger wichtig irgendwie. Ja, ich habe dich jetzt eine gute Zeit mit Fragen gelöchert. Hast du dir eine Frage für mich überlegt?
Ey, ich habe tausende Fragen an dich natürlich auch. Ich wollte persönlich werden, oh, wie geht dir das mit Tourloch und wie geht dir das hier mit und damit? Aber eigentlich habe ich eine Frage, die mir sehr auf der Seele brennt, über die wir FOH-Männer, wo wir eigentlich mal eine politische Vereinigung gründen sollten oder einen Lobbyverein oder so. Wie gehst du mit dB-Limits um? Und ich rede nicht von der DIN-Norm, ich rede von diesen dB-Limits, die du meistens an diesen geilen Locations hast, wie Hamburger Stadtpark und inzwischen fast jeder Open-Air-Location, wo irgendein Anwohner klagt und dann das Ordnungsamt bei dem am Fenster misst und sagt, da müssen jetzt aber, weiß ich nicht, was es ist, 56 dB sein oder so. Und dementsprechend hast du dich am FOH danach zu richten. Heißt, das kann sein, dass du sagst, dass die sagen, dein Limit ist 93 dB und C-Messung, also Bass, darf nur 6 dB lauter sein als die A-Messung und bla. Mhm. Wenn es einfach mit Musik nichts mehr zu tun hat, völlig absurd ist, 3000 Menschen die Laune verdirbt, nur weil ein Anwohner klagt. Wie gehst du damit um?
Ja, also erstmal kotzig und ich schimpfe aber auch ein bisschen auf die Booker tatsächlich, weil ich denke, okay, also kann man machen, so, wenn du jetzt irgendwie eine leise Band hast, irgendwas, was dahin passt, was jetzt nicht laut sein muss, dann ist es ja auch cool und wahrscheinlich ist das Venue auch besonders schön oder keine Ahnung, irgendwas wird's ja haben. Aber dann verstehe ich nicht, warum man da eine laute Band hinbucht. So, ne? Wahrscheinlich sind die ein bisschen günstiger, aber eben auch, weil es halt Nachteile mit sich bringt. So, also erstmal so dieser Gedanke, wo kommt es her, dass wir jetzt hier überhaupt spielen und was soll das? Und manchmal gibt es ja Sondergenehmigungen, dann darf man einen Ticken lauter oder so. Das ist irgendwie ein bisschen schwierig. Also rein technisch, also wenn so eine, das ist dann ja auch, reicht ja auch meistens nicht mehr eine dBA-Messung. Ne, weil,
nee, genau.
Das ist dann ja entscheidend, wie es dann bei dem Rechtsanwalt außer Dienst an seinem Balkon ankommt. Also speaking of Tanzbrunnen Köln zum Beispiel. Am Maschsee gibt es irgendwie, glaube ich, auch so einen alten Juristen, der da irgendwie allen Leuten die Laune verdirbt. Naja, ich versuche halt natürlich irgendwie alles dann auszureizen. So, ne? Und am Ende halt wirklich nicht 0,1 dB Platz zu lassen oder vielleicht auch 0,2 drüber zu sein. Also die Tendenz geht auf jeden Fall eher nach oben als nach unten. Manchmal freut es mich dann auch, wenn man das halt so nailt, wenn man halt wirklich, ne, bis auf das letzte dB-chen irgendwie das dann auch ausreizt. Und also manchmal hat man dann ja tatsächlich irgendwie ganz gute Leute, die das dann messen, die das dann nachprüfen, die dann vor Ort sind, quasi auch wirklich da, wo die sogenannte Lärmbelästigung entsteht. Meistens an irgendeiner Hauptstraße, wo LKWs vorbeifahren, was ich jetzt eher als Lärmbelästigung empfinden würde und nicht das Konzert, was da für Kulturverbreiterung sorgt. So. Die dann vielleicht nochmal sagen können, keine Ahnung, bei 70 Hertz kommt hier irgendwie gerade viel reingeflattert, dann halt die 70 Hertz irgendwie ein bisschen rauszuziehen und damit dann vielleicht nochmal 1-2 dB mehr zu können. So, ne, auch wenn dann vielleicht die Platzmessung drüber ist, aber entscheidend dann eigentlich am Ende, was da hinten an dem Messpunkt ankommt. So, aber dafür braucht man halt eben auch Leute, die da irgendwie mitarbeiten, die das auch verstanden haben, dass man da jetzt nicht ist, irgendwie um andere Leute zu nerven, sondern eigentlich das Venue das Falsche ist für die Musik. Das nervt mich halt schon auch extrem, gerade wenn du dann auch noch eine laute Crowd hast. So, ich habe einmal, ganz witzig, eigentlich Tollwood Festival, und ich hoffe, jetzt hört da irgendwie keiner von den Veranstaltern zu. Das ist ja in München irgendwie so ein Zeltfestival, und vor einer PA-Seite hing dann halt ein Messmikro. Ich war da damals mit Trailer Park, die haben halt verrückte Fans, so, die, keine Ahnung, sind auf allem drauf, was es gibt, und machen Party, was das Zeug hält. Dieses Zelt, das war halt einfach knackevoll, und die Show war begrenzt bei 95 dBA. Und ich glaube sogar nicht mal LEQ, sondern einfach 95, Punkt. So.
Peak, ja.
Und dann, ich hatte halt einfach keine Chance. So, ne? Du hast die Leute halt lauter gehört als die Musik. Da habe ich halt den ganzen Mix einfach auf die andere PA-Seite rüber gekippt. Also nicht komplett, so, ja, aber so, dass es da halt mit 5 dB lauter war. Anders ging es nicht. So, und danach halt auch tatsächlich eine Diskussion irgendwie mit dem Booker gehabt, was die Scheiße soll, dass man das da nicht hinbuchen kann. Einfach, weil das, also keiner hat Spaß. Keiner.
Ja.
So, und alles, was so dem Gehörschutz und so dient, also ne, diese DIN-Norm mit 99 dBA, LEQ, das verstehe ich schon auch.
Voll.
Leiser bringt's aber auch manchmal keinen Bock. Aber da in dem Rahmen kann man schon spielen.
Absolut, finde ich
so,
auch.
Gerade wenn man es ein bisschen dynamisch mischt. So, ich weiß, du hast da mit Lars Ide irgendwie auch irgendwie so eine Connection, irgendwie was solche Lärmbelästigung angeht und den Umgang damit.
Ja, wir haben da unser System. Also wir sind inzwischen, wir haben alle möglichen Tools in der Trickkiste. Ne? Also wenn es das Mikrofon am Fenster des Anwalts ist, der übrigens auch bei der Trabrennbahn wohnt der auch, und Kunstrasen Bonn wohnt der auch.
Der hat mehrere Wohnungen.
Ja, der hat auf jeden Fall mehrere Wohnungen. Dann bringt's natürlich nichts, das Messmikrofon am FOH auf Arschhöhe vom Publikum zu hängen, was zum Beispiel, was ich immer mache, eigentlich immer mache, wenn irgendwie, das heißt hier so und so viel am FOH, 95 am FOH, dann ist ja okay, Mikro halben Meter über dem Boden und schon hast du ein paar dB mehr. Aber wir haben mit Lars Ida, ist das Ding ist, der geht vorher hin und sagt allen, Leute, eine Sache, keiner labert meinen FOH-Mann während der Show an. Nur ich spreche mit meinem FOH-Mann. Der fährt da die Show, der ist Teil der Band. Mit dem redet keiner. Ihr kommt zu mir. Und dann haben wir das Ding, dann gehen die zu ihm, dann bla, dann hast du schon mal ein bisschen Zeit rausgeschunden, dann kommt er zu mir, dann sagt er mir was und dann so, dann mache ich irgendwas, dass die sehen, dass der Pegel wieder so ein bisschen sinkt, dann sind alle erstmal happy, dann geht er wieder weg, dann fahre ich wieder meine Show normal, dann geht wieder irgendwann jemand zu ihm und also so dadurch schicken wir die immer so im Kreis und das funktioniert auch ganz gut.
Geil. Ja. Aber du hast auf jeden Fall auch ein Talent, irgendwie Leute nachzumachen, ne? Also Udo Lindenberg war auch gerade irgendwie schon ziemlich gut, aber Lars Ide hast du auch noch genailed, ey.
Ja, mit dem bin ich jetzt auch schon seit 24 Jahren unterwegs.
Ja, wow.
Ja.
Die letzte Frage ist immer, was steht jetzt bei dir noch an? Was ist das nächste, die nächste Tour oder so? Oder hast du was im Studio?
Das nächste, was ansteht, ist, also wir sind gerade super, super fleißig im Studio, Jan und ich. Das hier ist also unser gemeinsames Studio, wo ich hier gerade sitze. Mhm. Und wir sind gerade super fleißig und machen neue Songs. Dann habe ich wie jedes Jahr zwischen den Jahren die Weihnachtsshow in Erfurt mit Clouseau. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Das ist immer total nett. Und dann im Frühjahr eine Tour auch mit Clouseau. Mal wieder eine Tour, also die letzte richtige Nightliner-Tour außerhalb von diesen ganzen Sommerfestivals ist bei mir jetzt auch schon wieder 3 Jahre her. Wir haben jetzt echt wirklich fast nur immer diese Sommerdinger gespielt, so wie Saisonarbeiter, so von Ende Mai bis Ende September ist man so voll beschäftigt und den Rest des Jahres, so als wäre ich Eisverkäufer oder so. Und wir fahren im März endlich mal wieder auf eine richtige Hallentour, da freue ich mich auch tierisch drauf, weil das ist dann irgendwie doch, ne, wenn man mit eigener Produktion fahren kann und in solchen Hallen spielt, ich finde das irgendwie die Königsdisziplin. Ich weiß auch nicht warum. Also ich liebe diese Sommerfestivals, diese kleinen Dinger, ne, die irgendwo in, weiß ich nicht, Butzbach oder Rosenheim oder so auf dem Marktplatz oder auf dem Schlosshof oder so. Das ist wunderschön und man macht da Einzelshows und es ist Open Air und es ist Sommer und das bringt tierisch Bock. Aber so eine richtige Tour ist schon irgendwie die Königsklasse, finde ich. Weiß auch nicht warum.
Ja, habe ich noch nie so drüber nachgedacht, aber irgendwie schon, das macht schon irgendwie Sinn, ne? Auch gerade ist ja wahrscheinlich dann auch eine Vollproduktion, nehme ich an. Und dann hat man halt nur noch mit den Hallen zu kämpfen. Ich hoffe, ihr seid auch in der Festhalle in Frankfurt.
Nicht Festhalle.
Jahrhunderthalle.
Gott.
Nicht,
ja,
Festhalle.
Genau.
Auf gar keinen Fall Festhalle.
Ja.
Die verwechselt man gerne.
Nee, das hoffe ich auch sehr. Die verwechselt man gerne, aber die sind akustisch auf jeden Fall Tag und Nacht.
Ja. Ja. Vielen, vielen Dank. Es war ein schönes Gespräch mit dir, was unendlich lange wurde. Ich glaube, das ist der Rekord. Den haben wir geknackt zusammen. Yay!
Stark, stark. Ey, hat mir auch super, super viel Spaß gebracht. Auf jeden Fall, jetzt hast du ordentlich Material, was du wegschnippeln kannst.
Ja. Ich vermute, ich muss gar nicht so viel schneiden, was sich gut anhört für mich.
Das freut mich. Ja, unbedingt.
Ich glaube, wir haben diese 3 Stunden 25
Boah.
Mit viel Inhalt gefüllt, sodass man relativ wenig schneiden muss. Ich hoffe, wir sehen uns demnächst mal wieder, wenn ihr in Berlin seid. Sag mal Bescheid.
Mach ich.
Und dann komme ich auf jeden Fall sehr gerne vorbei und geht ja auf wie in die Nerven.
Ja, Dito, wenn du in Hamburg bist, sag Bescheid. Diese fast 3,5 Stunden sind wie im Flug vergangen, mein Lieber. Es war eine große Ehre und Freude. Dankeschön.
Sehr gerne. Mach's gut, mein Lieber. Ciao, ciao.
Du auch. Ciao.
So, das war die Folge mit Tropf. Aber bleibt noch mal kurz dran, denn es gibt hier noch 2 Goodies für euch. Einmal eher für Tropf, ein verspäteter Telefonjoker. Dieses Mal nicht als Imitation, sondern das Original. Meine Damen und Herren, lieber Tropf, hier für dich Lars Ide.
Jo, moin. Na, Tropf. Da wir nun schon so lange, bald nächstes Jahr, glaube ich, 25 Jahre, war da nicht irgendwas, unterwegs sind, hat man mir mal gesagt, ich soll hier mal was sorgen. Und ich kann nur sagen, dass ich mächtig stolz darauf bin, was wir so alles zusammen durchgestanden haben. Die guten und auch die schlechten Seiten. Und ich sehr viel Respekt vor dir habe, weil du bist wirklich sehr selten anzutreffen, so ein Typ mit so einer Einstellung, die du generell in dir hast. Und deine akribische Arbeit am Pult. Und wenn ich so das vergleiche mit, da hast du, glaube ich, noch ein Jeans-Overall getragen oder so. Die Zeit mit der jetzigen Zeit, meine Fresse, du hast du dich fortgebildet, weitergebildet, verfeinert. Digi, ich ziehe echt den Hut vor dir. Ich freue mich auf viele weitere Jahre und freue mich sehr, dass wir sowas für eine Freundschaft haben, mein Lieber. Halt die Ohren steif.
Ja, was soll man da noch sagen, ne? Einfach süß. Jetzt kommen wir so langsam zum Ende, aber bleibt noch mal eben dran, denn gleich kommt noch was Lustiges. Ich möchte mich zum einen bedanken, natürlich irgendwie bei Tropf, bei Boris, bei Dragan und bei Lars. Ich möchte mich bei euch bedanken fürs Zuhören, vielleicht irgendwie fürs Liken, ne? Diese Glocke abonnieren, auf jeden Fall anmachen, nicht vergessen. So, dann verpasst ihr keine Folge. Ansonsten jeden Montag werde ich jetzt eine rausbringen. Ich hoffe, ich schaffe das auch noch mit in diesem Turnus, das weiterzuführen. Schreibt mir auch gerne bei Instagram unter CL Audio Klangoptimierung. Infos über die Coachings und FOH-Workshops findet ihr auf meiner Homepage cl-audio-klangoptimierung.de. Im Januar gibt es noch 2 FOH-Workshops, die fast voll sind. Also wer da mit dabei sein will, müsste sich langsam beeilen. Kommen wir zum letzten Punkt, und zwar dem Schneiden. Ich versuche immer, alle Folgen inhaltlich so sehr am Leben zu halten, wie es auch nur geht. So auch bei dieser Folge. Allerdings gibt es auch zwischendurch immer noch mal so Schmatzer oder Äms, die ich dann auch gerne noch mal rausschneide. Das Ganze ist halt auch echt eine heidene Arbeit. Das hätte ich auch nicht gedacht, bevor ich damit angefangen habe. Aber es ist tatsächlich so. Und jetzt zum Abschied die Expertenrunde. Oder wie ich es auch nenne, M&Ms. Viel Spaß. Daraufhin. Ja, die Formulierung der Frage stellt mir schwer, aber
Und dann die und wir haben
um die oder wenn dann und
worum von Jan Delay
und
sich ich und quasi ne so das
auf deine
Wo, weil diese bei mit dem und was denn teilweise, also wenn eine Phase also so
quasi
oder das um
quasi
vielleicht
quasi irgendwie noch irgendwie
also es ist aber wenn also das bringt in dem Fall erste also und
ja, so also Play Dings wie
dann ist es eben genau so, du schiebst dann, also ich finde diese dem
Korrektur oder nicht Korrekturen, aber so eine
bis und und
weiß ich, ich habe es ja im Vorfeld schon mal angesprochen oder anmoderiert mit